Nächsten Sonntag ist es soweit, die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Katar. Auch wenn es viele nicht angucken werden aus Protest. Die berühmtesten, begabtesten Fußballspieler werden sich dort treffen. Unter anderem auch Cristiano Ronaldo aus Portugal. Einer der besten Fußballer aller Zeiten. 5-mal Champions-League-Sieger, 5-mal Weltfußballer des Jahres. Vor einigen Jahren veröffentlichte seine Mutter ein Buch und darin schrieb sie, dass sie, als sie mit Cristiano schwanger war, eigentlich die Schwangerschaft beenden wollte. Sie war zu einem Arzt gegangen, aber der weigerte sich. Dann hat sie es selbst versucht, aber wie wir ja wissen, ohne Erfolg. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 49, die Verse 14 bis 16a. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Der Herr aber spricht, kann eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Frucht ihres Leibes? Und wenn sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Liebe Gemeinde, der November ist der Monat, wo wir auf das Ende blicken. Nächsten Sonntag haben wir den Toten- und Ewigkeitssonntag, wo wir derer gedenken, die aus unserer Mitte gerissen wurden, die verstorben sind. Heute ist der Volkstrauertag, gleich im Anschluss um 11.30 Uhr ist die Gedenkveranstaltung der Gemeinde Berglen auf dem Steinacher Friedhof. Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. Heute möchte ich aber auch welche in den Mittelpunkt stehen, die stellen, die auch Opfer von Gewalt geworden sind, die auch zu unserem Volk eigentlich dazugehören, die aber wirklich vergessen werden, für die, die keinen Namen erhalten haben, die nicht einmal eine Gedenktafel bekommen haben, für die kein Kranz abgelegt wird. Es sind die vielen Kinder, die in unserem Land abgetrieben werden. Und das soll heute einmal, so unerfreulich das Thema ist, auch einmal im Mittelpunkt dieser Predigt stellen. Auch das gehört zum Volkstrauertag. Zunächst ein paar Infos, wie man so sagt, zu diesem Thema. Und natürlich möchte ich dann auch ein wenig in die Bibel blicken. Ein paar Fakten. Etwa 100.000 Kinder werden jedes Jahr abgetrieben. Es ist die häufigste Todesursache in unserem Land. Mindestens 90% der Schwangerschaftsabbrüche haben eine sogenannte soziale Indikation als Grund. Also nicht, dass die Mutter, dass das Leben der Mutter in Gefahr wäre oder dass eine Vergewaltigung vorlag oder dass damit zu rechnen ist, dass das Kind eine schwerste Behinderung hat, sondern soziale Gründe. Also es können sein psychische Gründe, wirtschaftliche Gründe einer Familie, dass man sich nicht in der Lage sieht, ein Kind aufzuziehen. Oder es passt eben nicht in die Lebensplanung, wie eine Frau mir mal sagte, wenn ich jetzt schwanger werden würde, ich würde es wegmachen lassen, wo soll denn da auch das Problem sein? 40% der Frauen geben an, die Abtreibung sei aufgrund von Druck von außen erfolgt, vor allem durch den Partner oder eben durch die Familie. Viele Beziehungen zerbrechen danach dann auch. Viele Frauen haben nach der Abtreibung mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die klinische Psychologin Maria Simon beschreibt Folgendes: Reue und Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Stimmungsschwankungen und Depressionen, unmotiviertes Weinen, Angstzustände und schreckhafte Träume. Und oft bekommen diese Frauen keine Hilfe, weil das ein Tabuthema ist, weil kein Verständnis im Umfeld ist. Und dann ist gut, wenn es zum Beispiel solche Vereine gibt wie Pro Femina aus Heidelberg, die sich um solche Frauen kümmern. Oft raten auch Ärztinnen und Ärzte zum Schwangerschaftsabbruch, sind der entscheidende Grund. Das liegt daran, dass in Deutschland schon einige Ärzte verurteilt wurden von Eltern, die zum Beispiel ein behindertes Kind bekommen haben und daraufhin den Arzt verklagt haben. Der Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio von der Universität Freiburg beschreibt es so, ich zitiere, viele Ärzte raten häufig bei der kleinsten Unsicherheit im Blick auf ein möglicherweise behindertes Kind zur Abtreibung, weil das tote Kind die beste Gewähr dafür ist, nicht angezeigt zu werden. Ein Arzt wird nicht belangt, wenn er eine Frau dazu überredet, ihr möglicherweise von der Norm abweichendes Kind im Mutterleib zu töten, aber er wird schwer bestraft, wenn er bei der Aufklärung der Schwangeren bestimmte Informationen fahrlässigerweise vergisst. In dieser Situation der Umwertung des Werts eines Lebens befindet sich die moderne Medizin. Soweit dieses Zitat. Fakt ist auch, dass in den Wohlstandsländern die meisten Schwangerschaftsabbrüche stattfinden. Wann beginnt eigentlich menschliches Leben? Das ist so eine Frage, die ganz wichtig ist bei diesem Thema. Aus genetischer Sicht ist klar, wenn eine Eizelle befruchtet wird durch eine Samenzelle, wenn man das genetische Material untersucht, ist klar, es ist menschliches genetisches Material. Diese befruchtete Eizelle enthält eine ungeheure Menge an Informationen. Diese reicht aus, um das Wachstum dieses menschlichen Wesens und seine Entwicklung während der ganzen Lebenszeit zu steuern. Und ein einziger DNA-Faden aus einer menschlichen Zelle enthält so viel Informationen wie eine Bibliothek mit 1000 Bänden. Aber ist dieses menschliche Leben auch schon ein Mensch? Ist das auch schon eine Person? So ein, manchmal sagt man ja so ein Zellklumpen. Das ist menschlich, ja, aber ist es wirklich auch ein Mensch? Leider besteht da keinerlei Einigkeit darüber, wann Menschsein, menschliches Personsein wirklich beginnt. Von Anfang an bei der Befruchtung, wenn Gehirnströme messbar sind, wenn das Herz anfängt zu schlagen, wenn der Fötus Schmerz empfinden kann oder wenn ein Mensch ein Bewusstsein seiner selbst hat, das haben ja selbst neugeborene Babys vermutlich noch nicht. Es gibt da keine wissenschaftlichen, eindeutigen Antworten. Letztlich hängt es von der Meinung und der Weltanschauung dessen ab, der sich dazu äußert. Und ich habe natürlich durch meinen christlichen Glauben auch eine bestimmte Sichtweise auf das Thema. Wir müssen uns jedoch klar machen, wenn unser Menschsein an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, das ist zwar genetisch ein Mensch, aber Mensch ist er trotzdem noch nicht, dann gilt das nicht nur für die ungeborenen Menschen, sondern auch für die Geborenen. Dann müssen wir auch, wenn wir schwer krank werden oder sehr alt werden und dann krank werden, damit rechnen, dass andere uns das Menschsein absprechen. Oder dass wir es uns selbst absprechen und aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade haben, sagen, ja, ich will niemanden zur Last fallen. Ich will mein Leben beenden. Je weniger das ungeborene Leben geschützt ist, desto weniger ist auch das geborene Leben geschützt. Das müssen wir uns klar machen, ob wir das wirklich wollen. Noch ein kurzes Wort zu dem, was in den letzten Wochen und Monaten ja so diskutiert wurde, diese Abschaffung des Paragraph 219a, der gesagt hat, es darf nicht direkt Werbung gemacht werden für Abtreibung. Ein Arzt darf nicht direkt Werbung machen, ich nehme das vor, Anzeige in der Zeitung und so weiter. Das wurde durch unsere Bundesregierung ja abgeschafft, dieser Paragraph. Nach deutschem Recht können Schwangerschaften abgebrochen werden in den ersten 12 Wochen, bei Behinderung des Kindes auch noch später. Vorher muss jedoch eine Beratung stattgefunden haben und diese Beratung ist nach deutschem Recht nicht einfach neutral, sondern es soll versucht werden, der Beratung einen Weg zu finden, ein Ja zu dem Kind zu finden, Mut zu bekommen, das Kind auszutragen. So ist es nach deutschem Recht gedacht. Und daher war es auch völlig konsequent, dass man dann nicht kontraproduktiv, aktiv Werbung machen darf für Abtreibungen. So haben wir jetzt eigentlich eine schizophrene Rechtslage in unserem Land, dass Werbung nach deutschem Recht erlaubt ist für etwas, was nach deutschem Recht nach wie vor eigentlich ein Straftatbestand ist. Und es ist klar, dass natürlich unsere Regierung den nächsten Schritt gehen muss, weil so macht es ja keinen Sinn. Die Abschaffung des Paragraphen 218 wäre der logische nächste Schritt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich straffrei sind. Was ist von der Bibel her zu sagen? Ich möchte ein paar Aspekte kurz nennen. Im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 1, Vers 5, da sagt Gott zu Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Also da wird zunächst einmal gesagt, wenn so ein Kind im Mutterleib entsteht, das ist nicht einfach nur ein biologischer Vorgang, sondern da ist auch in unsichtbar geheimnisvoller Weise unser Schöpfer dabei, so wie er auch bei der Entstehung des Lebens überhaupt, bei der Entstehung dieser Welt dabei war. Er wirkt dort. Und das Erstaunliche an dieser Bibelstelle ist, dass dieser Jeremia schon vorher in Gottes Gedanken da war. Ich kannte dich, ehe ich dich überhaupt ins Leben gesetzt habe, ehe ich dich überhaupt im Mutterleibe habe entstehen lassen. In Gottes Gedanken sind wir also schon da, bevor es uns überhaupt gibt. Ich möchte mal so ein Beispiel stellen. Stellen Sie sich vor, Sie denken zu Hause, wenn Sie Ihr Wohnzimmer angucken, meine Güte, ist das ein schäbiges Ding geworden. Da muss endlich mal was passieren. Und dann überlegt man sich, welche Farbe, welche Möbel und was tue ich jetzt da rein. Und vielleicht schreibt man sich auch so, macht man so Pläne und zeichnet was und so weiter. Und dann freut man sich und denkt, ach wie schön, ich freue mich schon aufs neue Wohnzimmer, wo das alte immer noch so schäbig aussieht und noch nichts gemacht wurde. Aber man hat schon viele Ideen und viele Pläne. So ähnlich stelle ich es mir auch bei Gott vor, wenn er sich überlegt, ach, ich will mal wieder ein paar Menschen ins Leben rufen. Dann denkt er sich das aus, voller Freude und voller Liebe. Und freut sich, wenn er dran denkt, ja, die und der, jawohl. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, heißt es in diesem Jesaja-Text. Wahrscheinlich macht Gott eben nicht seine Pläne auf Papier, sondern der schreibt das in seine Hände. Und dann guckt er hin, oh ja, den will ich haben, die will ich haben, sehr schön. Im alten Orient, ich weiß nicht, wie es heute ist, war es manchmal üblich, dass ein junger Liebhaber sich den Namen der Geliebten in die Hand tätowiert hat, in die Handinnenfläche. Und wenn er dann eben unterwegs war oder weit getrennt war von seiner Geliebten, dann konnte er da reingucken oder die Arbeit mal wieder beschwerlich war, konnte er in die Handinnenfläche gucken und dann ging die Sonne auf. Dann fing er an zu strahlen. Der Name der Geliebten steht da drin. Und so ist es auch bei Gott. Am Anfang unseres Lebens steht nicht irgendein Zufall und irgendwie, dass halt zufällig irgendeine Eizelle mit irgendeiner Samenzelle verknüpft ist, sondern da steht die Freude und die Liebe Gottes an unserer Existenz. Und wir können natürlich keinen Menschen aus der Hand Gottes herausreißen, so wie man Tätowierung auch nur ganz schlecht rückgängig machen kann. Aber natürlich können wir in die Pläne eingreifen, wenn er will, dass ein Mensch hier auf die Erde kommt. Wir Menschen können solche Pläne zunichte machen. Menschliches Leben oder menschliches Personsein beginnt also nicht einfach irgendwann, wo wir Menschen denken, aha, da sind bestimmte Bedingungen für Menschsein erfüllt, sondern von solch einem Text her ist klar, schon von Anfang an sind wir Menschen, von Gott geliebt. Und dieses Leben ist genauso schützenswert wie mein Leben, wie ihr Leben. Aus christlicher, ethischer Sicht gibt es da keinen Unterschied. Natürlich ist dein Embryo noch lange nicht so weit entwickelt wie Sie. Aber wollen wir wirklich den Wert unseres Lebens davon abhängen, in welchem Entwicklungsstadium wir uns befinden? Dann wäre auch ein Kleinkind weniger schützenswert als ein Jugendlicher und ein Jugendlicher weniger als ein Erwachsener. Mein Bauch gehört mir, das war in den 70er Jahren dieser Kampfruf gegen den Abtreibungsparagrafen. Wie ist das eigentlich aus biblischer Sicht? In 1. Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus, was hast du aber, dass du nicht empfangen hast? Paulus macht deutlich, wir haben eigentlich nichts aus uns selber heraus. Alles, was wir haben, das steckt ja in dem Schöpfungsglauben drin, dass wir alles empfangen haben. Es ist uns alles geliehen. Es ist also nicht so, dass mein Bauch mir gehört aber auch nicht mein Arm und auch nicht mein kleiner Finger, es ist mir alles geliehen. Und das schränkt natürlich meine Handlungsfreiheit ein. Und das klingt natürlich nicht so schön. Aber da steckt, wie das bei Gott ja immer so ist, wenn er einschränkt, hat er ja immer was Gutes dabei im Sinn. Darin steckt ja auch ein Schutz. Also wenn Ihnen jemand etwas leiht, sagen wir mal einen schönen Film, und dann haben Sie als der es geliehen hat, von dem Besitzer Verfügungsrecht bekommen. Sie können das nutzen. Ihre Familie hat aber das Verfügungsrecht nicht, muss man sich klar machen, ist einem vielleicht nicht immer klar. Nur Sie, dem es geliehen worden ist. Und das ist auch ein Schutz, wenn wir jetzt auf unser Thema zu sprechen kommen. Wenn mir mein Körper, mein Leben geliehen ist, dann darf auch kein anderer Mensch darüber bestimmen. Es gehört dieser Körper, mein Leben gehört nur meinem Schöpfer und mir selbst. Das schränkt mich in gewisser Weise ein. Ja, ich darf nicht alles tun, was ich will. Aber auch andere dürfen nicht mit mir alles tun, was sie wollen. Und es ist ganz klar, in Diktaturen, das wissen wir, gehört der Körper eines Menschen natürlich dem Staat und nicht dem eigenen Menschen. Der kann willkürlich darüber bestimmen. Und solche Situationen hatten wir in unserem Land ja auch in der Vergangenheit. Dass nur ich und mein Schöpfer über mich selbst verfügen darf, und auch heute gibt es immer wieder Menschen, über deren Leben verfügt wird durch andere, manchmal aus der engsten Familie, fremdbestimmt. Da wird reingeredet, das machst du nicht und so weiter. Nein, das ist ein Schutz. Das ist eine große Errungenschaft. dass nicht andere einfach über mich bestimmen dürfen. Also Einschränkung, ja, aber auch ein Schutz. Noch ein weiterer biblischer Aspekt. Jesus hat die Kinder, und das war revolutionär in der damaligen Zeit, sehr hoch geschätzt. Hat sie, wie wir es in der Schriftlesung auch gehört haben, den Erwachsenen zum Vorbild hingestellt. Ihr sollt werden wie die Kinder. Und wenn ihr es nicht tut, kehrt um. Und er warnt auch, hütet euch, einen von diesen Kleinen zu verachten. Das heißt, wer sich an Kindern vergreift, der begeht eine schwere Schuld. Aber so sehr Jesus sich auch vor dem Bösen warnt und vor den Konsequenzen warnt, wir haben es im Wochenspruch gehört, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, so ist er doch der große Vergeber. Und das ist das Besondere an ihm. Egal, was wir in unserem Leben falsch machen oder anrichten, es kann uns durch diesen Jesus vergeben werden. Wie er im Johannesevangelium sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Und deshalb ist Weihnachten auch ein fröhliches Fest. Wenn an Weihnachten nicht der Rettermensch geworden wäre, sondern der Richter, dann gäbe es da nichts zum Lachen. Dann ist Schluss mit Glühwein und Punsch. Und deshalb ist Karfreitag, wie die Engländer sagen, auch ein Good Friday, ein guter Freitag. Denn hier hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen. Hoffnung also da, wo wir in unserem Leben Täterinnen und Täter sind. Und gibt es auch Hoffnung für die Opfer? Dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche ist ja so komplex, da gibt es viele Opfer. Es gibt manchmal Politikerinnen und Politiker, die wollen eigentlich, dass da etwas Gutes geändert wird und erreicht wird. Aber keiner wagt es, weil die Meinungen in unserer Gesellschaft so extrem sind. Die eine Meinung, Abtreibung ist Mord, so hat es auch Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und die andere Meinung, Abtreibung ist ein Menschenrecht. Und wehe der Politiker, der in diesen, wer da irgendwie was anpackt. Das ist eine sehr gefährliche Lage. Da macht man sich keine Freunde. Vor über 50 Jahren sagte der SPD-Politiker Adolf Arndt oder hat davon gesprochen, dass die soziale Indikation, das heißt die meisten Kinder werden aus sozialen Gründen oder die meisten Schwangerschaftsopfer geschehen durch soziale Gründe, dass das ein Versagen des Sozialstaates sei. Dass unser Staat es nicht hinbekommt, dass man solchen Paaren oder Eltern oder Müttern signalisiert, wenn du es wagst, dieses Kind auszutragen, dann kriegst du auch alle Hilfe, die du brauchst. Ich habe nur den Eindruck, die jetzige Koalition macht es nicht besser, sondern noch schlimmer. Das Versagen wird nicht geringer, sondern größer. Opfer sind oft auch die Ärztinnen und Ärzte, die unter großem Druck stehen. Natürlich auch die Frauen, die unter Druck gesetzt werden. Opfer sind dann manchmal auch die Paare, die sich nach einem Kind sehnen, die eigentlich gerne eins hätten, aber sie bekommen keins. Lange nicht alle Paare, die ein Kind adoptieren möchten und die geeignet wären, bekommen auch eines. Partner und Familien, viele sind Opfer. Opfer sind wir auch alle selbst. Wir haben es an Ronaldo gesehen, wie viele begnadete Sportler, Wissenschaftler, Politiker, Erzieher, Handwerker, Lehrerinnen und Lehrer gehen uns verloren durch diese hohen Abtreibungszahlen. Und Opfer sind natürlich vor allem die Kinder. Und deshalb ist es auch so schön, dass Jesus sagt, dass jedes Kind sozusagen einen Engel hat, der direkten Zugang zum himmlischen Vater hat. Und er sagt, solchen Kindern gehört das Reich Gottes. Denn das bedeutet, diese Kinder sind nicht einfach verloren, weg, aus und vorbei, sondern sie sind bei unserem Heiland und dort dürfen sie fröhlich leben, das ihnen andere abgesprochen haben. Und zu ihnen sagt er, kann eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Frucht ihres Leibes und wenn sie ihrer vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Und das, was für die ungeborenen Kinder gilt, das gilt ja auch für die Geborenen. Wir denken in diesem Monat auch an unsere Verstorbenen. Auch ihnen möchte Gott zusprechen, ich will deiner nicht vergessen. Und es gilt für uns die Lebenden, ich will deiner nicht vergessen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen immer wieder um Wert und Ansehen kämpfen. Und wenn es nicht gelingt, dann scheinen wir zu den Vergessenen zu gehören. Und da ist es wunderbar, wenn Gott da sagt, nein, ich vergesse dich nicht. Und ich denke, mit solch einem Satz, ich vergesse dich nicht, können wir auch mutig durch diesen dunkle November gehen mit seinen Volkstrauertagen und seinen Totensonntagen. Amen. Bist